Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast Ausgabe 280. Heute mit dabei die Samira.
Hallo.
Und ich, der Robert, seid gegrüßt. Es ist der 31.01.2021.
Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende.
Wir blicken zurück auf ein Wochenende voller Spitzenkämpfe. Fangen wir mit einem Kampf an, der letzte Woche, der letzten Freitag am 29. Januar im Seminal Hard Rock Hotel and Casino in Hollywood, Florida stattfand. Promoter der Veranstaltung war Don King und es ging um den vakanten WBA regulären Titel im Schwergewicht. Ausgekämpft wurde er zwischen Bemern, Steve Vern und Trevor Bryan. Leck mich am Arsch, war das ein Scheißkampf. Das hat doch nichts mit Sport zu tun. Da waren zwei total verfettete Typen, die durch ihre sportlichen Leistungen nicht im Ansatz das Recht gehabt hätten, um eine Weltmeisterschaft zu boxen. Das hat mich fassungslos gemacht, dass sowas als Weltmeisterschaft verkauft worden ist.
Aber hast du es dir gedacht, dass es stattfindet? Oder dachtest du, dass da gar nichts mehr stattfindet, nachdem Mahmoud Shah nicht nach Amerika kam, quasi, weil er kein Arbeitsvisum hatte und auch gar keinen Kampfvertrag vor allen Dingen hatte? So, ne? So.
Ich war da etwas naiv. Ich habe dann gedacht, dann wird die Sache wahrscheinlich abgeblasen, weil es ja auch in den Medien hieß, beziehungsweise über die Medien verlautbart wurde, dass das Seminole Hard Rock Hotel and Casino in Hollywood überhaupt gar keine Anfrage für die Veranstaltung hat. Und auf einmal findet das doch statt. Also die ganze Nummer finde ich so total konfus. Ich meine, Bemern Steve Vern, wann hat der das letzte Mal einen Kampf gewonnen? 2015 gegen Derrick Rossi. Ein Typ, der 30-10 war. Da hat der eine Judy gemacht. Der hat seit 2015 nicht mehr einen Kampf gewonnen. Und warum wird der auf einmal zugelassen, um die Weltmeisterschaft der WBA zu boxen? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Der Typ war total fett gewesen. Und das Schlimme ist, der war noch fett und hat den Bryan teilweise trotzdem noch gut getroffen. Der auch total fett war.
Aber man muss sagen, er hat sogar abgenommen. Also gegen Joe Joyce hat Steve Vern noch 123,8 Kilogramm gewogen und jetzt gegen Trevor Bryan hat er nur 121,2 Kilogramm
gewogen. Ein Spargeltarzan!
Aber gegen Deontay Wilder 108. Also man sah schon, er war nicht gerade in seiner besten Form, ja.
Auch Trevor Bryan, der Typ hat doch auch noch nie im Ansatz mal irgendwen geboxt, der wirkliche Klasse hatte. Denn der größte Name, den der im Rekord hat, ist BJ Flores. Und BJ Flores ist jetzt auch nicht gerade, wie sage ich das jetzt mal, so ein Boxer mit Riesenprofil. Der hat zwar 34 Siege und nur 4 Niederlagen, aber das ist halt ein Edeljourneyman. Das ist der letzte Kampf, den er 2018 und dann darf der um eine Weltmeisterschaft boxen? Was soll der Scheiß? Und vor allem, jetzt können manche natürlich sagen, ja, das hat mit Beziehungen zu tun, aber was für Beziehungen? Wir reden hier von einem Promoter namens Don King, der Typ ist ein Schatten seiner selbst. Wie kann der denn noch Einfluss haben?
Naja, doch, von früher auf jeden Fall. Also das glaube ich schon, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall hat er mehr Einfluss als ein deutscher Promoter wie Errol Jalan, der halt für Mahmoud Chal irgendwie da die Verhandlungen macht. Also Don King hat halt einfach durch seine Geschichte von früher, ich meine, der hatte früher die weltbesten Kämpfer, da gibt es bestimmt noch so Kontakte, die er hat, die er anrufen kann, wo er sich halt, die hinter ihm stehen. Also das kann ich mir schon vorstellen. Auf jeden Fall, er ist ja auch ein Amerikaner, also das ist immer einfacher dann. Also das wäre ja genauso beim BDB. Da hätte wiederum wahrscheinlich Errol Jalan bessere Karten als jetzt ein Don King. Weiß ich nicht, aber weißt du, wenn du so persönliche Kontakte pflegst und so, das macht schon viel aus. Also auch wenn das eigentlich nicht so sein darf. Aber ich meine, er hat ja auch das ganze Hotel anscheinend geschmiert oder eine Maulsperre verpasst. So, das ist ja auch schon, dass die halt an die Presse nicht rausgeben dürfen, dass da ein Event stattfindet. Und du wirst ja nicht von heute auf morgen ein Event da einen Ring aufbauen und so. Ich meine, das wurde ja auch per Pay-Per-View übertragen und auch auf Don Kings Website gezeigt. Und das war schon alles geplant, aber er hat es ja sehr geschickt eingefädelt, so dass, also ich habe ja auch schon dann gefragt, ja, gibt es einen anderen Gegner? Also ich habe mir schon gedacht, dass da jemand anders einfach boxen wird, so. Also der will einfach, irgendwie ist es natürlich scheiße für Mahmoud Shah gelaufen, so, aber ich meine, er wusste schon, nachdem er keinen Kampfvertrag zurückkriegt, dass er nicht boxen wird. Im Endeffekt ist es ja klar, wenn du keinen Kampfvertrag kriegst, ist es klar, dass du nicht boxst, so. Und dann bist du halt irgendwie, wurdest du halt irgendwie verarscht oder so. Wir wissen natürlich vielleicht nicht alle Fakten, aber es sieht danach aus. Und für Don King war das natürlich so eine sehr leichte Methode, um sich einen Weltmeister zu küren, ne? Also das, ich glaube, waren nicht beide Boxer sogar bei ihm unter Vertrag oder so?
Steve Vern ist auch ein King-Boxer.
Genau, er hat es ja richtig schlau eingefädelt. Das heißt, egal wer gewinnt, er hat jetzt quasi den neuen Weltmeister, Mahmoud Shah.
Das ist schon dreist.
Ja, aber für
der
ihn,
hat seit 5 Jahren nicht mehr gewonnen.
Natürlich dreist, aber schlau. Aber ich meine, Mahmoud Shah hat auch sehr lange nicht geboxt. Das dürfen wir nicht vergessen. So. Und die WBA ist halt auf Geld angewiesen. Und wenn die halt einen Weltmeister haben, der die ganze Zeit nicht boxt, mehrere Jahre, dann verdienen die halt kein Geld. Und das ist ja das Problem. Die verdienen mit ihm halt 0 Euro. Und das können die sich quasi nicht so lange leisten. Deswegen haben sie halt jetzt sich sowas ausgedacht wie Champion in Recess oder pausierter Champion. Jetzt ist Mahmoud Shah, muss halt in 120 Tagen gegen Trevor Bryant, weil der gewonnen hat, gegen Steve Vern boxen, kriegt quasi seine Chance anscheinend einfach ein bisschen später, wenn es wirklich dazu kommt, muss man weiter beobachten. Aber also für ihn hat das halt sehr ausgefuchst gemacht, aber ich weiß nicht, also natürlich wahrscheinlich alles so legal, aber wenn der Verband da mitmacht, was willst du machen? Da kannst du, der denkt sich irgendwas aus, du kannst da nicht mal klagen. Wenn der Verband dahinter steht, ich glaube, das wird schwer, dass du da irgendwas machst, weil die sagen ja, er hätte jetzt eh nicht geboxt und Cha hatte ja auch schon andere Kämpfe ausfallen lassen, wo er teilweise auch Schuld hat, und das darf man halt auch nicht vergessen. Gegen Fres Oquendo ist ja auch mal ein Kampf ausgefallen wegen Dopings und da kann man jetzt auch nicht sagen, dass er da nicht schuld war, so, ne? Das ist halt
Cha war gedopt oder wie war das jetzt? Oder war
ich
das
glaube, da gab es irgendwelche Dopingvorwürfe, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, aber dann hätte auch ein Verband in der Pflicht gestanden, gut, du boxst seit über einem Jahr nicht mehr, Titel weg, fertig. So,
ja, genau,
wie
da
das jeder
sie
normale
halt da schon
Verband
handeln
macht,
können.
Aber nein, die WBA. Also wenn du dir auch mal das Ranking von denen anguckst, da fällt mir nichts mehr zu ein. Guck dir das Ranking mal von denen an. Die haben, also Stand, warte mal, jetzt muss ich mal kurz auf der Homepage gucken, Stand Januar 29, das heißt, die haben also jetzt den neuen Champion noch gar nicht da drin gelistet. Da hast du auf Platz 1 Trevor Bryant, seit 2018 nicht mehr geboxt, auf Platz 2 Alexander Usyk. Kann man jetzt mit reinnehmen, aufgrund, was er jetzt im Cruisergewicht geleistet hat, aber sonst die 2 Kämpfe im Schwergewicht? Bist du schon auf Platz 2? Bitte. Auf Platz 3 Bogdan Dinu. Das ist ein Rumäne, der in den letzten 2 Jahren hat er gegen Jeremy Miller und Kubrat Pulev hat er durch K.O. in der 7. Runde verloren. Und danach kamen dann Kämpfe gegen Osborn Mashimana, den kenne ich gar nicht. Und, jetzt pass auf, Frank Blümle, das ist eigentlich ein Cruiser-Gewichtler. Vor allem, der hat schon 8 Niederlagen vorher auf dem Konto gehabt. Und das qualifiziert dich auf Platz 3 der Weltrangliste der WBA zu sein, noch vor Deontay Wilder und Luis Ortiz? Das ist doch ein Witz.
Ja, du merkst halt, dass das Ranking nicht wirklich danach gemacht wird, wer der Weltbeste ist, sondern die WBA macht ihr Ranking danach quasi, dass sie einfach die anderen Champions so ein bisschen ausklammert, weil die ja eh schon bei den anderen Verbänden Weltmeister sind und die dann nicht mehr so viel beachtet und nur noch die raufsetzt oder mehr die raufsetzt, die halt frei sind, die sich noch einen Weltmeistertitel irgendwie erkämpfen können, damit die halt Interesse haben, sozusagen anderen Weltmeistertitel zu haben. Irgendwie sieht es so danach aus, ne? Aber diesen Bogdan Dinu, den kennt man ja auch nur von diesem Kubrat-Pulev-Kampf quasi. Ja, also das ist, also wie der da hinkommt, der muss ja sehr gute Beziehungen haben.
Ja.
Also keine Ahnung.
Guck dir mal den Rest an. Deontay Wilder 4, 5, Luis Ortiz, ja, geht klar. Andy Ruiz Jr. auf 6, das geht noch klar. Aber jetzt auf Platz 9, ein Zungenschnalzer, Charles Martin. Charles Martin ist in den Top 10. Agit Kabayel auf 10. Und jetzt pass auf, seit 5 Jahren nicht einen Kampf gewonnen. Auf Platz 11, Bemern Steve Vern. 12, Michael Hunter, der sich einen super Kampf gegen Povetkin geliefert, der wohlgemerkt gar nicht gelistet ist. Und Michael Hunter ist auf 12. Philipp Horgewitsch ist auf 13. Otto Wallin auf 15. Also dieses ganze Ranking ist doch ein Witz. Und wir reden ja nur von dem Schwergewicht. Eigentlich ist es doch, mal ganz ehrlich, dass jetzt kommt wieder der Mann in mir zum Vorschein mit den vielen Vorurteilen. Da merkst du echt, dass dieser Verband in Panama sitzt. Die sind doch korrupt bis zum geht nicht mehr.
Der Wutbürger kommt raus.
Ja, wer kann ich ausrasten? Mensch, guck dir das mal an, die Schränke, alle gekauft, die da oben. Nein, aber das viele naja, denken, das viele fragen sich, warum geht der Sport kaputt? Das ist ein Grund davon. Und eigentlich streng genommen auch richtig Schuld haben auch dann die Promoter, dass die nur sagen, wir wollen Weltmeister haben, wir gehen zur WBA, da kriegst du was fürs Geld. Du verkaufst den Leuten Scheiße.
Man also als müsste Promoter eigentlich dagegen halt protestieren quasi. Also wenn halt ein Verband sich selbst quasi lächerlich macht durch bestimmte Aktionen, wie jetzt zum Beispiel einfach den Kampf Trevor Bryan gegen Mahmoud Shah, der wo alles halt durcheinander war quasi und auch sehr schwer zu verstehen. Und dann halt diese Rankings, die halt für alle Experten nicht nachvollziehbar sind, dann sollte man diesen Verband einfach ignorieren. Und diesen Verband braucht dann auch keiner mehr, auch wenn das der historisch relevanteste ist. Aber man kann auch seine Relevanz in der Aktualität verlieren. Und wer hängt dann noch an diesem Verband? Das sind einfach nur alte Kamellen. Ob es den jetzt gibt oder nicht, ist dann auch scheißegal. Ich brauche den nicht mehr zu sehen. Also dann auch andere Verbände sind natürlich auch die Rankings nicht immer so nachvollziehbar, aber ich finde, wenn sich jemand selbst ins Auskatapultiert, dann sollte er auch von allen beschlossen werden, dass sie darum nicht mehr boxen, dann sind die einfach pleite und dann interessiert sich auch keiner mehr für die. Aber leider will ja immer jeder Weltmeister irgendwo sein und deswegen wird es immer jemanden geben, der für ein bisschen Geld sich halt noch den alten, prestigeträchtigen WBA-Gürtel umschneidet, obwohl jeder weiß, dass der überhaupt nichts mehr sportlich wert ist. Und deswegen bin ich auch dafür, dass eigentlich Eddie Hearn seinen eigenen Verband gründet, den Eddie Hearn Gürtel oder so, dann wird nur noch darum geboxt, ein Gürtel, weil er ist der Einzige, dem ich das zutraue, und dann ist das der einzige Weltmeister, den es auf der Welt gibt in irgendwelchen verschiedenen Gewichtsklassen, und dann wäre das auf jeden Fall sportlich wertiger als alles, was wir bis jetzt haben, weil alles andere braucht man ja quasi gar nicht, oder? Also wir sollten das im Boxen machen wie in der UFC und nicht so einen Scheiß abliefern, aber wir haben jetzt noch gar nicht ehrlich gesagt über diesen Kampf geredet, richtig? Also
was willst du denn da groß sagen? Der Kampf war
kacke. Naja, wie der ausgegangen ist und wie
der ablief. Nach der fünften Runde habe ich den ausgemacht, weil ich mir halt nicht mehr angucken konnte, dieses Gewürge.
Wir wollen die Leute ja trotzdem informieren, deswegen, ich musste mich ja durchquälen. Ich habe es auch so empfunden als eine Strafe des Herrn, mich da durchzuquälen. Also irgendwann dachte ich auch so.
Hast du irgendwie gedacht, so irgendwas muss ich falsch gemacht im Leben, dass ich das mir jetzt angucken muss?
Ja, genau. Hätten wir nicht den Box-Podcast, dann hätte ich es auch niemals angeguckt. Aber im Endeffekt auch die Kommentatoren da bei diesem Kampf, also da habe ich mich schon innerlich immer so aufgeregt?
Aufgeregt hast du dich. Meine Güte, was ist das für eine Scheiße, die ich da sehe?
Genau. Und dann so eine Sprüche wie Return to Greatness und so, da muss ich halt auch immer schon lachen. Und dann so, ja, die beiden Männer haben good skills und so, die sind haben voll die geilen Skills und so. Da dachte ich auch so, sind die blind oder so? Also man muss echt das nicht schönreden. Natürlich, Trevor Bryan kann ein bisschen was so, aber beide waren einfach nicht an der WM. Also das war ein Kampf, den kannst du besser bewerten, wenn du nicht weißt, dass es eine WBA-WM ist. Aber für mich, nach WM-Standards, war das einfach ein lächerlicher Kampf. Beide nicht austrainiert, keiner nimmt es ernst. Trevor Bryan wäre für Mahmoud Shah natürlich immer noch ein nicht so einfacher Gegner, würde ich einfach mal sagen, weil er einfach ganz gut mit seinem Jab einfach einen Kampf bestimmen kann. Aber da war nichts spannend. Also ich habe den auch mitgepunktet. Im Endeffekt, es ist ja dann im Endeffekt durch TKO in der 11. Runde abgebrochen worden. Da wurde es halt mal ein bisschen spannend, weil Bermond Stevern einfach nicht fit war. Und er wurde dann auch zweimal niedergeschlagen und sein Auge war zugeschwollen. Und ja, also hat er eh nichts mehr so wirklich gezeigt. Also das war ganz schön mal, dass man da so ein paar Knockouts sieht. Aber das war halt auch nichts so Geiles. Im Endeffekt kannst du ihm vielleicht die 7. geben, wenn du willst. Du kannst die 9. unentschieden punkten, wenn du nett bist, musst du aber nicht. Du kannst auch jede Runde einfach Trevor Bryan geben, weil das überhaupt nicht kompetitiv war und weil das einfach überhaupt nicht spannend und total langweilig war. Und Bermond Stevern hat einfach gar nichts gezeigt. Der war einfach auch gar nicht fit. Also das hat man auch gesehen. Also er hat dann manchmal so Schwinger versucht, aber da lief halt gar nichts. Denn dann hätte er einen Glückstreffer landen können. Aber eigentlich war das sowas von echt langweilig. Und ja, aber Trevor Bryan, also wenn Mahmoud Shah jetzt wirklich gegen ihn boxt, dann hat er da auf jeden Fall für sich eine größere Aufgabe vor sich. Also ich weiß nicht, ob man da auf Mahmoud Shah unbedingt tippen muss bei dem. Also was würdest du dann sagen?
Mahmoud Shah, schwierig, also man merkt Bryan schon die Ausbildung an. Also dass er jetzt nicht nichts kann, aber der ist weit, weit, weit entfernt davon, Weltklasse zu sein. Du hast schon recht, der Jab ist passabel und er könnte natürlich auch noch was an seiner Fitness tun. Dadurch kannst du natürlich schon viel rausholen, aber ich glaube nicht, dass der sogar den Schaden nicht mal, ich glaube nicht mal, dass er den umhaut, weil wenn der den Bemurn Stevens 11 Runden lang stehen lässt, während Joe Joyce und Deontay Wilder den in Runde 1 bzw. 6 wegmachen, einen alten, verfetteten Typen, und ein Char hält sich ja schon recht fit, kann ich mir nicht vorstellen, dass der den umhaut. So, und jetzt frage ich mich, wo soll denn dieser Kampf stattfinden innerhalb der nächsten 120 Tage? Zweitens, wer will das sehen? Weil der Kampf lief ja teils, jetzt muss man dazu sagen, wir haben eine Wiederholung auf YouTube gesehen, die da hochgeladen worden ist. Und das, was bei YouTube gezeigt worden ist, war die Übertragung, die auf der Seite von DonKingPromotions.com oder DonKing.com, ich weiß es jetzt gar nicht.
DonKing.com, glaube ich. Oder
es wurde auf jeden Fall zwischen den Runden eingeblendet. Das erklärt vielleicht auch, warum du gesagt hast, was erzählen die da während des Kampfes? Da es natürlich auf der Homepage von ihm ausgestrahlt worden ist, hast du natürlich auch deine eigenen Kommentatoren, die natürlich, ja, wahrscheinlich hätten eigentlich nur noch gefehlt, dass die sagen, das ist der größte Kampf seit Rumble in the Jungle oder Tyson gegen Holyfield 2 oder weiß
eigentlich
der Geier.
Haben sie nur 100 Mal gesagt, good jab für Jeb O'Brien. Also die haben sich auch ständig wiederholt, weil der Kampf einfach so langweilig war. Die wussten halt auch schon nicht, was sie sagen sollen, weil da gab es nichts zu sagen. So im Endeffekt ist halt auch schwer sowas. Klar, wenn Don King da hinter dir steht mit seiner Historie, da ist man wahrscheinlich ein bisschen vorsichtig. Er hat dich auch noch bezahlt, da sind sie natürlich ein bisschen vorsichtig, seine Boxer da so ein bisschen kritisch zu reden.
Ach so, du meinst, meinst du, dass die Angst haben, dass der den auf den Kopf tretet?
Wer weiß.
Hat der nicht mal jemanden mit dem Kopftritt auch umgebracht? Der war mal wegen Mordes im Knast, meinst du?
Ja, oder irgendwie verprügelt, also irgendwie ja.
Totschlag.
Gewalt, ja. Das schafft er aber vielleicht jetzt nicht mehr so, ne? Er ist ja irgendwie fast 90. Oder 89 oder so.
Der Typ ist ein Schatten seiner selbst. Der hat nichts mehr sportlich vor sich. Und dann schafft er es trotzdem noch, die WBA so in die Tasche zu. Das macht mich fassungslos.
Naja, das der hat halt immer noch wahrscheinlich ein bisschen Geld übrig. So, ohne Geld wäre es schwierig, aber ich glaube, so, das läuft doch immer so. Ne?
Ja, du hast recht. Der hat vielleicht ein bisschen Geld noch übrig. Aber wer guckt das denn? Was nimmst du denn mit so einem Kampf ein? Ich glaube, das hat $20 gekostet bei dem auf der Homepage. Wer zahlt denn $20, um so zwei Fettsäcke, die passabel boxen können, sich anzugucken?
Die Familien von Trevor Bryan und Bemon Stevens, würde ich sagen.
Ja, aber da kannst du doch nicht ein Event mit finanzieren.
Aber
hast du mal gesehen, wie viele Leute da rumliefen?
Der denkt ja weiter, weil er denkt halt, er hat jetzt zwei Boxer. Der eine ist halt quasi Weltmeister. Wenn er Glück hat, dann besiegt Trevor Bryan einfach Mahmoud Shah, weil die sowieso in Amerika oder auf jeden Fall nicht in Deutschland boxen werden. Das ist auch ist nicht unwahrscheinlich. Und dann kann er Anspruch stellen auf einen Big Fight, wo er halt seine Boxer vermöbeln lässt von einem echten Weltmeister. Und dann hat er einfach mal Kohle gemacht. Also das ist sein Gameplan. So. Und das wird vielleicht auch aufgehen. Also die Chancen stehen gut. Und dafür hatte er bestimmt nicht so viel Geld in die Tasche nehmen müssen und er hat auch keinen extrem langen Aufbau betreiben müssen. Also daher sage ich, das hat er schon ganz, plant er schon ganz gewieft, würde ich sagen. So. Also es kann doch sein, dass er sagt, dann, ja, das WBA-Champion, da tritt jetzt gegen Tyson Fury an oder so, oder gegen Joshua, wer weiß, das ist ja alles möglich. Fury hat ja auch schon andere Gegner, also da muss man sich ja, also weiß man nicht, wenn er sich mal was leichtere Kost zuführen will, weil er noch auf jemand anders wartet und so. Das kann schon alles passieren.
Trotzdem macht es mich immer noch fassungslos, dass sowas durchgeht und dass im Endeffekt keiner was macht. Nicht mal irgendwie, jetzt sag mal, eine große Sportsmedium sagt, was macht ihr da? Das lasst ihr zu? Das spricht halt Bände, dass dieser Verband in Panama sitzt.
Aber die Fans haben sich ja schon aufgeregt, oder? Also ich habe jetzt nur nichts Positives über diesen Kampf jetzt gehört. Aber ich glaube, diesen Kampf haben einfach auch viele nicht mitgekriegt. Und wenn ich das, ich würde es auch keinen empfehlen, den unbedingt zu gucken, weil das ist wirklich da beraubte Lebenszeit. Also das muss man eigentlich bezahlt kriegen, dass man sich das 12 Runden anguckt. Also das ist grausam einfach.
Ja, also die 5 Runden, die ich gesehen habe, ich lag samstags morgens auf der Couch, hab's nur mal bei YouTube eingegeben, weil da findet man ja ab und zu mal was und bums, direkt der erste Treffer. Und nach 5 Runden habe ich gedacht so, warum? Warum tue ich mir das an?
Alles für den Box-Podcast.
Ich habe dann erstmal die Küche sauber gemacht. Das, da habe ich mehr Sinn drin gesehen.
Ja, doch, mehr Sinn. Eigentlich.
Ja. Ich glaube, es macht sogar mehr Sinn, wenn du jetzt runter zum Mülleimer gehst und nach verlorenen 1000-Mark-Scheinen suchst.
klar, Trevor Bryan sich mal kurz anzugucken, aber da reicht wirklich auch, wenn du dir in eine Runde anguckst, weil dann, wenn du wissen willst, wie der boxt, weil der entwickelt sich da im Kampf auch nicht wirklich in eine andere Richtung so. Nicht sehr, also da muss man wirklich nicht jede Runde. Er wächst
über sich hinaus.
Ja, oder man guckt sich nur die erste Runde an, kann ich empfehlen, und die 11. Runde, dann hat man viel Zeit gespart, dann weiß man, wie er halt die ganze Zeit geboxt hat, bis zum Ende hat er vielleicht mal ein bisschen gechanged so, aber dann weiß man seinen Stil, kennt ihn, hat ihn ausgeguckt und ja, das reicht dann auch. Und bei Mance Stivellen, der soll einfach nie wieder in den Ring steigen, fertig. So. Also,
ich habe noch eine bessere Idee. Ruft doch einfach mal eure Mütter an, sprecht mal 5 Minuten mit denen, da freuen die sich, habt da was Gutes getan. Aber den Kampf braucht ihr wirklich nicht gucken.
Ja, haben wir genug abgehatet, aber also ich meine, was ist denn dein Verbesserungsvorschlag? Wie findest du denn die Idee mit dem Eddie Hearn-Gürtel?
Die Idee finde ich gut. Die macht ja auch Sinn, wirklich.
Oder egal wer, aber ich glaube, oder würdest du noch jemanden anders, so wie Dana White, so bei der UFC, so im Kopf haben, der das vielleicht auch könnte, so wie Bob Arum oder so. Aber der ist halt ein bisschen älter, ne?
Bob Arum ist ein Mastermind in meinen Augen, genau wie Eddie Hearn. Klar, beides Box-Promoter, das heißt also natürlich auch, immer ein bisschen mit Vorsicht zu betrachten. Aber im Endeffekt ist es doch so, was tut der Boxverband für den Sport selber? Die stellen den Gürtel zur Verfügung, halten die Hand auf und dann gehen die wieder. Die machen keine Förderung, die machen keine Aufbauarbeit, die machen nichts. So, wenn du jetzt aber als UFC hingehst und arbeitest mit den Promotion zusammen, sagst, passt mal auf, wir haben jetzt bei ich, 1. Juli machen wir eine Veranstaltung in New York. Wir wissen, dass ihr da ein paar gute habt, die wollen wir haben. Die gehen nach Qualität. Wir wollen die Besten haben und nur die Besten dürfen um den UFC-Titel boxen. Das ist dann ein Qualitätsmerkmal. Wenn du jetzt aber 4 bis streng genommen sogar 60 Weltmeister haben kannst in einer Gewichtsklasse, sagt das leider auch darüber auf, dass das, was so ein Boxverband wert ist. Im Endeffekt ist er nicht mehr wert als die Tinte, die oder beziehungsweise auf dem Papier. Ich könnte jetzt auch mit dir einen Boxverband gründen. Dann suche ich mir irgendeinen georgischen Taxifahrer, hau den weg und dann bin ich Weltmeister. Nach Version des Box-Podcast. Keine Ahnung. Wo ist da die Qualität?
Aber wir würden bessere Rankings auf jeden Fall machen. Also ich würde auf jeden Fall auch die anderen Weltmeister in unser Ranking integrieren. Nicht, also auch wenn die schon andere Weltmeistertitel haben. So nicht nur die noch keine haben quasi.
Oh.
Damit ich mehr Geld verdiene oder so. Ach, keine Ahnung. Aber ich meine, das könnte natürlich auch jemand von außen irgendwie machen, der gar nichts damit zu tun hat. Aber ich glaube, das ist halt noch schwerer, weil du da nicht so im Boxbusiness drin bist. Natürlich würde ein Promoter ist halt schwierig, weil der seinen eigenen Boxer hat, ne? Bei Dana White, okay, aber da sind halt alle bei ihm. Aber wenn er dann auch alle nur unter Vertrag nehmen würde, oder? Dann wäre es ja auch wieder gerecht, weil er würde ja dann immer die Besten alle unter Vertrag haben und dann würden ja alle für ihn kämpfen. Dann hätte er halt Tyson Fury, Joshua, Andy Ruiz und so, würden alle unter Vertrag bei ihm kommen. Und er würde das halt dann so machen, dann wäre es ja auch wieder gerecht. Mhm. Man müsste es halt komplett umstrukturieren, weil so wie das läuft, kann man es halt wirklich nicht mehr ernst nehmen und auch nicht den Leuten vermitteln. Also
Samira, du musst nicht unbedingt bei der UFC direkt anfangen. Es gibt viele von diesen Kämpfern fangen ja erstmal in anderen Ligen an. Und wenn dann die UFC merkt, hey, der Typ da, 10 Kämpfe, der kann was, den holen wir mal zu uns. So, dass du quasi einen Aufstieg von der zweiten in die erste Liga machst oder so, du verstehst, was ich meine.
Durch deine Performance quasi,
richtig.
Ja.
Du also musst Leistung bringen, dass du es kannst. Und nicht irgendwie Don King als Promoter haben, der dich bei einem zwielichtigen panamaischen Verband unterbringt. Ach Gott, ey. Wir werden schon fast 25 Minuten aufgenommen und ich glaube, ich habe selten so viel Hass ins Mikrofon heute gebrüllt, wie ich so. Also, das habe ich noch nie vorher gemacht, glaube ich. Liebe Hörer, jetzt sagt mir doch mal bitte eure Meinung. Reagiere ich jetzt da über? Bin ich jetzt zu emotional? Liege ich vielleicht sogar falsch? Oder stimmt ihr mir zu? Das würde mich interessieren. Schreibt uns das doch mal.
Na, ich habe ja eine ähnliche Meinung, von daher. Ich glaube, allen, denen der Sport wichtig ist, die werden damit einstimmen. Das ist so meine Theorie, weil es geht ja einfach für uns um den Sport. Es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwelche Boxer schlecht machen wollen oder irgendwie Trevor Bryan oder Mahmoud Chahda irgendwie, ob die jetzt für uns so relevant sind, sondern es geht einfach darum, dass der Sport so nicht vorankommt quasi und dass man so nicht die besten Kämpfe zu sehen bekommt oder weniger davon, dass es das quasi verhindert oder halt das die Schere da irgendwie zwischen den echten Weltmeistern und denen irgendwie noch größer wird, man das einfach gar nicht braucht, weil das einfach nur wie Fake-Champions sind. So WBA kannst du dann als Fake-Champion hinstellen eigentlich so. Ist ja quasi dann sowas.
Ja.
Das ist leider, ja, keine Ahnung, also hoffen wir, dass sich das irgendjemand das mal in die Hand nimmt und es irgendwie verbessert, weil das ist echt grausam.
Total.
So findet man keine neuen Fans, die sich dann irgendwie die WM angucken. Zufällig, oh, ich guck mal Boxen. Die Weltmeister der WBA, die WM gucke ich mir mal an. Trevor Bryan gegen Bam Bam Stevens, da wirst du nie wieder Boxen einschalten, wenn das dein erster Kampf ist, den du jemals guckst. Nie wieder. Es ist echt, also man, da hat, was man damit für Schaden anrichtet, da muss man ja auch mal drüber nachdenken.
Wäre ich ein gläubiger Mensch, hätte ich wahrscheinlich einfach nur einen Fernseher ausgemacht und gesagt, Gott existiert nicht. Oh Gott. Ja, ah ja. Oh Gott. Kommen wir mal zu einem anderen Kampf. Schließen wir das ab, weil ich glaube, sonst reiten wir uns da immer mehr rein. Am Samstag, den 30. Januar, fand auch ein Kampf statt im Shrine Exposition Center in Los Angeles, Kalifornien. Dort kämpften im Supermittelgewicht Caleb Plant gegen Caleb Truax um den IBF-Titel im Supermittelgewicht. Den Kampf kann man eigentlich relativ einfach zusammenfassen. Caleb Plant hat bei jedem Punktrichter, bei mir, bei Boxing Scene, jede Runde gewonnen. In engen Effekt war auch nichts da wirklich hinzuzufügen. Man kann natürlich sagen, man hat ihm gemerkt, so die ersten paar Runden wurde er noch ein bisschen gestürmert. Danach hat er so ein bisschen nachgelassen. Im Nachgang nach dem Kampf sagte er, dass er sich wohl die Hand verletzt hat in der 4., 5. Runde, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Trotzdem hat es jetzt am Ausgang des Kampfes keinerlei Zweifel gegeben. Caleb Plant hat in meinen Augen auch jede Runde gewonnen. Gegen den Pflichtherausforderer Caleb Truax. Ja.
Ja, das hat gar nicht spannend gemacht. Ne? Also bei mir hat er auch, also 120, 108 auch jede Runde gewonnen. Aber ich finde, man hat auch gesehen, also Caleb Truax ist einfach alt geworden. Natürlich hat er irgendwie noch Erfahrung von früher, aber der ist jetzt 37 und du hast einfach gesehen, natürlich wurde er jetzt nicht so, also es war nicht so an der Grenze, dass du dachtest, der steckt jetzt zu viel ein. Das ist jetzt, natürlich hat er schon viel eingesteckt so, aber das ist jetzt so krass an der Grenze, aber dass man dachte, das ist jetzt too much, das ging halt noch. Es war eher so von der Langweiligkeit, so wo man dachte, okay, nach mehr als 6 Runden muss man da jetzt eigentlich auch nicht sehen, weil das da ist als auch jede Runde gleich. Und irgendwie hatte ich auch nie das Gefühl, dass er das jetzt wirklich vorzeitig wirklich beenden will, Caleb Plant. Das hätte er eigentlich vielleicht noch ein bisschen mehr so versuchen können. Er hat es in der 12. so ein bisschen ansatzweise ein bisschen noch härter geschlagen, aber er hat es halt nie so konkret versucht und eigentlich hätte er es machen können, weil Caleb Truax viel zu langsam, viel zu wenig, immer das Gleiche, konnte ihn auch gar nicht an den Seilen stellen. Caleb Plant ist, finde ich, eigentlich ein sehr ansehnlicher Boxer. So. Ich finde, er hat einen sehr unterhaltsamen Stil, weil er halt ein bisschen unorthodox boxt, die Schläge halt so ein bisschen aus anderen Winkeln kommen, nicht so, wie man das vielleicht in der Boxschule lernt, auch wie er steht, wie er die Maltbewegung macht. Also der hat schon viel drauf, der ist kein einfacher Gegner zu boxen so. Aber natürlich, wenn der Gegner dann irgendwie gar keine Chance gefühlt hat und dann Nasenbluten hat und so und eigentlich nicht so richtig mitkommt, dann ist der Kampf halt auch nicht so schön, ne? Auch wenn, ja, wenn das halt für Caleb Plant so schön lief, so, aber eigentlich hätte er ihn K.O. schlagen müssen, so.
Du hast recht, also ich finde auch, also die Bewegungsabläufe, das ist unterhaltsam. Ich finde auch so, wie er dann schlägt, das ist alles ziemlich sauber, also er hat auch eine sehr gute Präzision drin. Klar, wenn der Gegner das zulässt, sieht das natürlich auch beeindruckender aus. Plant ist auf jeden Fall für mich interessanter Boxer im Ganzen. Ich denke aber trotzdem, dass er Stand jetzt auch immer noch der schwächste Weltmeister ist. Gegen Billy Joe Saunders würde ich sagen, ist er im Nachteil. Gegen Benavides auch. Alvarez brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich denke, der ist ihm auch überlegen. Nichtsdestotrotz, gucken würde ich das auf jeden Fall. Weil er im Ganzen halt, weil du auch schon sagst, ich mag Leute, die unorthodox sind. Und dadurch auch Gegner vor Gegner Probleme stellen können. Das mag ich. Interessant fand ich aber auf der Undercard den Kampf zwischen Michael Polite Coffey gegen Damani Rock. Hast du den gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Der ist interessant gewesen, weil Damani Rock ein, sagen wir mal, aufstrebender Boxer war oder eigentlich immer noch sein soll, der eine sehr gute Amateurkarriere auch hatte. Er hatte zum Beispiel auch Peter Kadiro besiegt. Und er ist auch, glaube ich, sogar ein Golden Glove Champion. Ich glaube, bei Olympia hat es nicht ganz geklappt. Aber da bin ich jetzt nicht mehr ganz im Thema drin. Und er war früher, als er dann Profi geworden ist, bei, wie hieß diese Promotion? Von Jay-Z war die gewesen. D-Rock? Z-Rock? Irgendwas in der Richtung.
Irgendwie was mit Rock, ne, wo auch Andrew Ward war.
Oh
Gott, ich passe mich immer irgendwie so an. sprachlich.
Jedenfalls war, kam da dann auch irgendwie so die Karriere so ein bisschen ins Stocken. Jetzt wollte er einen Neustart machen. Und Himmel, war der außer Form gewesen. Das war ja gar nicht gut. Also richtig schwabbelig, kann man sagen, für einen eigentlich sehr gut ausgebildeten Boxer. Und jetzt kommt die Crew an der Sache. Michael Polite-Coffey ist, also erstmal schon ein sehr schöner Name, ist ein Boxer von 34 Jahren, der erst vor 5 Jahren mit dem Boxen angefangen hat. Und der hat diesen doch sehr gut ausgebildeten Boxer in der dritten Runde K.O. geschlagen. Und der hat dem, also ich glaube, in der dritten Runde einmal eine gepasst, da ist er nochmal so gerade bei 9,5 hochgekommen. Und danach kam noch eine und der blieb liegen. Da haben sie, glaube ich, bei 7 dann abgebrochen. Da dachte ich also wirklich so, wow, Respekt. Ich meine, man darf nicht sagen, ich glaube, der war sogar, Michael Polite-Coffey ist so, glaube ich, sogar ein ehemaliger US-Marine. Ich meine, mit 1,96 sogar ziemlich groß dafür. Aber das war schon, fand ich schon so ein kleines Ausrufezeichen. Man kann also mit Talent nicht alles regeln.
Ja, klar, kannst dir immer was einfangen. Übrigens,
ja?
Rock Nation hieß.
Rock Nation, ich wusste irgendwas mit Rock, aber ich kam nicht mehr drauf, wie es hieß. Danke dir.
Genau, also Rock Nation Sports, aber hier steht auch dann manchmal nur Rock Nation, aber ja. Aber er hat sich ja auch zurückgezogen, ne? Aus dem Boxen eigentlich komplett, so gefühlt.
Hatte der nicht auch mal einen Kubaner? Gamboa oder so? Kann das sein?
Kann sein, dass er irgendwie, er hatte eine kurze Zeit auf jeden Fall einige so unter Vertrag, aber wenn man jetzt auf die Homepage guckt, da findet man auch nichts mehr mit Boxen. Also da steht jetzt nur noch Baseball, Basketball, Cricket, E-Sports und Football. Also er hat jetzt Boxen wahrscheinlich mit E-Sports eingetauscht. Keine Ahnung.
Ich glaube, da machst du auch mehr Geld momentan.
Ja, also er hat sich wahrscheinlich irgendwie von dem Boxgeschäft dann ein bisschen distanziert oder hatte dann keinen interessanten Sportler mehr, den er fördern wollte. Ich glaube, Andy Ward war, glaube ich, der bekannteste, oder? Wenn ich das jetzt nicht
weiß. Ich weiß gerade gar nicht mehr, bei wem der unter Vertrag war.
Also ich dachte, dass der irgendwann da war, aber vielleicht erinnere ich mich auch falsch so irgendwann. Also
kann
doch
sein.
Genau, Andy Ward signed with Rock Nation Sports. Doch, er war auf jeden Fall da. Deswegen sind die mir überhaupt nur Begriff so geworden. Wahrscheinlich war das auch vielleicht persönliche Beziehung oder vielleicht fand er ihn cool, kannten sich so. Ja, ist ja manchmal so. Und förderst du halt nur bestimmte Leute und dann, wenn keiner mehr nachkommt, dann steckst du halt aus dem Boxen.
Dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Kategorie und das sind die Hörerfragen.
Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
Da fragte der Sam bei YouTube, was sagt ihr zu Manny Pacquiao vs. Ryan Garcia? Ich denke, dass Pac-Man ihn stoppen oder es über die Punkte mit 2-3 Knockdowns gehen wird. Also es ist ein Kampf, also prinzipiell finde ich ihn sportlich interessant, aber im Endeffekt haben beide eigentlich nur was zu verlieren. Weil wenn Ryan Garcia gegen Manny Pacquiao gewinnt, dann heißt es, er hat einen alten Mann verprügelt oder einen alten Mann besiegt. Gewinnt Manny Pacquiao, ja Gott, der alte Veteran hat einen unerfahrenen Boxer besiegt, der gegen einen alten Mann verloren hat. Also es ist, ich weiß nicht, also prinzipiell Sport.
Findest du es so? Ich finde es gar nicht so.
Verlieren können beide. Also da gibt es eigentlich nicht wirklich was zu gewinnen. Sportlich ist es trotzdem interessant. Weil du halt bedenken musst immer noch, findest Pacquiao in diesem hohen Alter immer noch so eine gute Leistung.
Ja, der ist jetzt 42, natürlich ist er schon, gehört er schon zu den alten Boxern quasi. Aber man muss sagen, 2019 gegen Keith Thurman hat er echt noch einen guten Kampf geliefert. Und wenn er halt in dieser Form nochmal auftreten kann, man weiß halt nie, wann es so richtig sich bemerkbar macht. So, ne, wenn es richtig so, wenn er aufhören sollte quasi, also könnte er natürlich schon, aber wo man halt den Unterschied zwischen Jung und Alt dann im Ring halt irgendwann extrem sehen wird. Aber in dieser Form könnte er Ryan Garcia schon noch vor größere Probleme stellen, weil Ryan Garcia hat ja im letzten Kampf gezeigt, der ist halt ein Riesentalent, aber er ist halt auch noch nicht so, er hat halt noch nicht so viel Erfahrung einfach und das sieht man dann.
Richtig.
Er fängt sich dann schon mal so eine und geht runter. Er hat es natürlich dann gegen Luke Campbell im letzten Kampf gut überstanden, sich dann wieder sehr gut in den Kampf reingearbeitet und vorzeitig gewonnen. Aber gegen so einen Manny Pacquiao, also ich weiß nicht, ob der ihn dann nochmal loslässt, wenn er ihn einmal richtig hat.
Richtig.
Glaube ich eher nicht so. Also
richtig.
Von daher ist es schon echt spannend. Also, aber ich glaube, wenn Ryan Garcia jetzt so in, also mit 22 und so mit 21 Kämpfen gegen einen guten Manny Pacquiao verliert, dann finde ich, hat er, glaube ich, eigentlich nichts zu, hat er nichts verloren, weil wenn die Leistung von von Pac-Man wirklich gut war, dann finde ich, würde man nicht sagen, ja, er hat jetzt gegen einen alten Mann verloren, sondern er hat gegen Pacquiao verloren und das ist halt nicht schlimm, finde ich. Also ich würde das nicht dann so sehen. Es kommt darauf an, welche Form Pacquiao hat, ehrlich gesagt.
Auch da würden mich die Meinungen der Zuhörer interessieren. Würdet ihr sagen, wenn Garcia gegen Pacquiao verliert, dass er gegen einen alten Mann verloren hat oder dass er gegen einen All-Time-Great verloren hat, der immer noch gut in Schuss ist? Schreibt es uns in die Kommentare rein.
Naja, das weiß man ja eigentlich eher, wenn man den Kampf gesehen hat, in welcher Form. Ja. Aber sagen wir mal so, man kann ja davon ausgehen,
Theorie.
Wenn die Shape von Manny Pacquiao in der Form ist, wenn er so in Shape ist wie gegen Keith Thurman, also gut in Shape ist, ob das irgendwie dann irgendwelche Auswirkungen auf Ryan Garcias Karriere hätte, so extreme. Ja, ob ihr da...
Also da möchte ich mich gar nicht festlegen, weil es für mich auch schwierig einzuschätzen ist. Es ist auf jeden Fall sportlich interessant. Aber Sam, ich kann dir da leider jetzt... Da möchte ich noch keine konkrete Aussage zu machen, aber ich werde ihn auf jeden Fall gucken, wenn es dazu kommt.
Also ich würde mit Pacquiao leicht gehen, wenn ich halt an seine letzte Form so einfach denke. Weil ich denke, aber es kann sich halt so, kommt drauf an, auch wann dieser Kampf stattfinden wird. Also wenn er jetzt nicht dieses Jahr stattfindet, sondern noch später, also dann wird sich das auch irgendwann wandeln. Dann würde ich dann auch irgendwann mit Garcia gehen. Also die Zeit läuft halt auch für Pacquiao und irgendwann, also ich meine, so viele Kämpfe wird Pacquiao auch nicht mehr machen. Irgendwann
ja,
hört
wenn
er
du
halt
überlegst,
dann
auch dass auf. Wir vor, wann war das? Wann war der Kampf gegen den Mexikaner? Ist auch schon jetzt 8 Jahre her. Oder so, da hat man den ja eigentlich auch schon abgeschrieben. Der ist ja quasi noch mal in seinem zweiten Frühling drin.
Ja, genau.
Spätherbst. Spätherbst, genau. Frühling, irgend so ein Ding.
Ach, was hast du das jetzt gegen, an wen hast du jetzt gedacht? An Marquez oder was?
Marquez war das, danke.
Juan Manuel, weil ich habe gerade geguckt, also 2012 war das Juan Manuel Marquez mit seiner K.O.-Niederlage.
Ja, fast 9 Jahre.
Das ist extrem. Also danach ist noch viel passiert, so, ne? Also Floyd Mayweather kann ja dann auch nochmal viele Sachen.
Ja, so ein besiegten Thurman, okay, der ja, dann besiegt er dann so einen Keith Thurman, der ja für viele mit einer so der vielversprechendsten Boxer war, und dann besiegt er den einfach mal. Also ja. Da habe ich auch damals nicht mit gerechnet. Chapeau an Manny Pacquiao. Naja, wir haben noch eine Frage vom Kim bei Facebook. Wer hätte gewonnen, Arthur Abraham gegen Kelly Pavlik? Boah. Pavliks Zeit, wo er geglänzt hat, war ja ziemlich, ziemlich kurz gewesen. Aber das, was er gezeigt hat, war schon ziemlich slick gewesen. Von daher würde ich, also bei einem Prime Pavlik gegen einen Prime Abraham mit einem Punktsieg Pavlik gehen. Einfach schon, man darf ja auch nicht vergessen, Pavlik ist mit 1,88 ja ein verdammt großer Mittelgewichtler gewesen, der auch Leute dann auch mal gut mal auf Distanz halten konnte, hatte ein sehr gutes technisches Repertoire. Die K.O.-Quote war sogar auch gar nicht so schlecht. Von
ja,
40
bei
Siegen.
Abraham, ne? Also darf man auch nicht vergessen. Ja. Ne? 80,95, also das ist schon viel. Und Abraham hat 56,6.
Ja, stand jetzt.
Ja, ja.
Du darfst ja nicht vergessen,
ach, du meinst
Abraham,
jetzt in welcher Zeit quasi? Also ich rede jetzt von der gesamten so, aber trotzdem so.
Ja, Pavlik hat ja bis 2010 geboxt, danach nicht mehr. Dann hat er ja aufgehört. Ich würde mit Pavlik gehen. Weil er halt im Ganzen einfach viel mehr anzubieten hatte.
Ja, seinen letzten Kampf hat er 2012 gegen Will Rosinski. Aber wenn man seinen Rekord anguckt, auf jeden Fall hat er ja die viel bessere Gegnerschaft geboxt. So, ja. Das ist ja eh klar, ne? So Sergio Martinez, Marco Antonio Rubio, Bernard Hopkins, also der German Taylor, der stand ja schon gegen so Granaten quasi im Ring. Also eben. Das ist ja eh schon ganz krass so. Er ist halt schwer. Natürlich ist er von seinem Rekord besser einzuschätzen als jetzt ein Arthur Abraham. Aber beide hätten quasi so ein bisschen die Chance auf ein vorzeitiges Ende. Also Abraham natürlich, wenn er halt Glück hat, einen guten Konter setzt, dann könnte er wahrscheinlich auch vielleicht durchkommen und so, wenn er noch seine alte Power dann hätte, von der man dann ausgeht. Aber andersrum halt genauso und so von der Beweglichkeit und so ist natürlich Pavlik der besser ausgebildetere Boxer. Aber er hat halt oft auch den linken Jab viel zu... Also er zieht seinen linken Jab viel zu langsam zurück, auch ans Kinn, auch gegen Sergio Martinez hat man das gesehen. Also er ist halt auch nicht so zu, also er ist halt schon irgendwie treffbar, aber halt für schnelle Boxer so oder für Leute, die dann mal einen Schwinger schlagen oder irgendeinen Schlag, der nicht so gesehen wird. Also die Chance ist da auch für beide ein vorzeitiges Ende zu setzen, aber ich würde auch eher so mit so einem recht klaren Punktsieg für Kelly Pavlik gegen Arthur Abraham gehen.
Abraham, muss man auch sagen, der hat was vertragen. Also der konnte schon Schläge einstecken.
Auf jeden Fall. Also es wäre nicht so einfach. Vor allen Dingen hat er auch noch eine bessere Doppeldeckung als Kelly Pavlik. Also da muss man sagen, das hat Abraham besser. Also so diese feste Doppeldeckung vorm Gesicht.
Die Doppeldeckung, das hat Abraham fast perfektioniert.
Ja, da kommt keiner mit. Wenige.
Hoffen wir, Kim, konnten wir deine Frage beantworten. Kommen wir zu den Nachrichten.
Die Box-Podcast Nachrichten.
Bei den Nachrichten hatten wir ja bereits schon erwähnt, dass Trevor Bryan Berman Stevern besiegter und neuer WBA-Champion ist und dass Manuel Char jetzt, beziehungsweise jetzt Trevor Bryan innerhalb von 120 Tagen gegen den Champion in Recess Mahmoud Char boxen soll. Was wir aber noch nicht erwähnt haben, und das setzt der ganzen Kacknummer, die wir gerade besprochen haben, echt noch so die Kirsche obendrauf. Weißt du, wer noch am Ausloten ist, ob er nicht vielleicht dann auch noch um die Weltmeisterschaft boxen kann? Ein Name, den wir schon lange nicht mehr in den Mund genommen haben. Komisch eigentlich, ist der Name von Fres Oquendo. Der Typ ist 47, hat, weiß der Geier, wie lange nicht mehr geboxt, das muss ich jetzt mal ganz kurz gucken, googeln, wann er das letzte Mal geboxt hat. 2014, obwohl, ja komm, 2014, fast 7 Jahre. Das ist noch ein guter Schnitt bei der WBA, das geht. Er hat sich das schon verdient.
Also auf jeden Fall, noch, um das nochmal zusammenzufassen, er hat auf jeden Fall Beschwerde bei der WBA eingelegt, weil er ja 2018 im September eigentlich die Titelchance gegen Mahmoud Char erhalten sollte, aber die wegen den Dopingvorwürfen gegen Char halt nicht bekommen hat, also nicht wegen ihm quasi, und deswegen will er jetzt feststellen lassen, ob er der rechtmäßige Herausforderer für Char ist, und ja, aber im Endeffekt weiß man ja, dass es wahrscheinlich auch höchstwahrscheinlich nicht um einen Kampf geht, sondern er einfach probiert da noch ein bisschen Geld, Entschädigung rauszuziehen, weil er eh sieht, dass die WBA jetzt sowieso komische Nummern fährt, und vielleicht kann er da noch ein bisschen was Geld rausholen, ne? Ich glaube nicht, dass wir den nochmal im Ring sehen, also das mit 50 oder weiß ich nicht, das werde ich mir auf jeden Fall nicht angucken.
Meine Fresse, ey. Manchmal denkt man echt so, das Box-Business ist wie so Reality-Trash-TV. Ja, ist doch ja. So.
Vor allen Dingen auch das Alter schon langsam, dass die sich da auch immer noch mit beschäftigen und dann so tun, als würden sie mit 47 oder bis der Kampf stattfindet, ist er wahrscheinlich auch schon 48, dann auch mal in den Ring steigen. Also irgendwann sollte man vielleicht auch einfach mal seine Rente genießen und mit diesem ganzen Quatsch abschließen und das auch gar nicht mehr so verfolgen und sich, also weiß ich nicht, das ist ja irgendwann auch zu anstrengend.
Manchmal frage ich mich wirklich, was die für Drogen nehmen müssen. Meine Güte.
Ist wahrscheinlich doch zu langweilig in der Rente, ne? Naja, mal sehen, was dabei rauskommt. Aber die werden ihnen bestimmt kein Geld schenken, ne? Die wollen ihr Geld für sich behalten, deswegen werden sie ihn mit irgendeiner Ausrede wahrscheinlich abservieren.
Kommen wir doch mal vielleicht wirklich zu ein paar sportlichen Nachrichten. Wie es aussieht, soll Felix Sturm im ersten Halbjahr diesen Jahres sogar gegen Vincent Feigenbutz kämpfen. Wir haben ja letztens schon das kurz angeteasert, weil da wohl noch nichts spruchreif war. Stand jetzt kommt aber ein bisschen mehr Fahrt in die Nummer. Und wann und wo der Kampf stattfinden soll, steht zwar immer noch nicht fest. Wer jetzt wohl aber erstmal aus den Verhandlungen raus ist, ist Jürgen Bremer. Interessant ist da halt zu hören, dass er wohl ein, wie Universum bekannt gibt, wohl ein realistisches und sehr konkretes schriftliches Vertragsangebot unbeantwortet gelassen hat und den Kontakt abgebrochen hat. Andererseits hat man mal von Jürgen Bremer gehört, es gab Gespräche, das ist richtig, aber ich hätte mich dann auch an Universum binden sollen und das wollte ich nicht.
Ja, für die nächsten Kämpfe oder also für die nächsten zwei oder so, also auf jeden Fall für ein paar Kämpfe danach noch, also jetzt wahrscheinlich für immer, aber er wird ja auch nicht mehr so viele Kämpfe machen in seiner Karriere, von daher wäre es vielleicht schon bis zum Karriereende.
Der Mann ist 42, was soll denn da noch kommen?
Ja, aber wenn er die Chance dann auch nicht annimmt, wenn sie da ist, also dann weiß ich nicht. Auf was wartet er denn noch, weißt du? Weil das ist halt so ein bisschen so, klar, es ist irgendwie scheiße, wenn du dich an jemanden vielleicht binden musst. Aber wenigstens kannst du halt boxen, ne? Wenn du die ganze Zeit wartest auf irgendwas, was komplett dir passt, dann boxst du halt nie, so wie Jürgen Bremer jetzt seit langer Zeit nicht in den Ring steigt. Und dafür boxt er jetzt halt Feigenbutz gegen Felix Sturm so. Ja. Also dann ist er halt raus, ne? So, also.
Ganz ehrlich, also für soll jetzt nicht falsch klingen, aber wenn du Boxer mit 42 bist, da ist Licht am Ende des Tunnels. Das geht also nicht mehr so lange. Da kann man sich auch noch mal binden. Das macht dann nichts. Ist, Ist ja genauso, wenn du jemanden hast, der schwerst krank ist, keine schlimme, große Lebenserwartung mehr hat. Den kannst du ruhig noch auf schwere Schmerzmittel setzen und dass er vielleicht schon von Schmerzmitteln abhängig wird, weil der sowieso nicht mehr lang hat. Aber dann hat er wenigstens noch was.
Ja, vor allen Dingen könnte man ja auch den Vertrag so aushandeln, dass er irgendwie, falls er doch seine Karriere dann noch früher, als der Vertrag ist, beenden will, dann darf er das. Dann kann er sozusagen ein bisschen aussteigen nach einem Kampf oder so, aber dann hat er wenigstens noch einen Kampf geliefert. Also zuletzt stand er am 21.12.2019 gegen Jürgen Doberstein im Ring. Also ich meine, auf was wartet er? Auf welche Chancen von wem? Also ich meine, man kann froh
dass
sein,
dass er um eine WBA-Weltmeisterschaft kämpft.
Ja, vielleicht. Also, aber ich meine, mit Corona ist halt jetzt noch schwieriger so. Aber ich meine, so, man weiß ja, was die Leute sehen wollen. Und entweder man will halt boxen oder nicht. Und das ist halt auch vielleicht wie bei Char, wo man denkt, er hat halt auch Ewigkeiten nicht geboxt, was dann vielleicht auch nicht unbedingt was mit dem Verband zu tun hat. Wenn man halt jahrelang nicht boxt und auch keine freiwilligen Titelverteidigungen macht und so, sondern die ganze Zeit wartet und dann geht der Plan nicht auf, dann boxt man vielleicht halt gar nicht am Ende. Und ob das dann so der Sinn ist, ich meine, wenn man seit 2017 nicht geboxt hat wie Char, dann will man auch nicht boxen. Also jeder Mensch würde eine freiwillige Titelverteidigung zwischendurch organisieren. Und wenn man halt das Risiko fährt, den Kampf nicht selbst zu ersteigern, dann weiß man, dass man sich damit halt auch in die halbe Scheiße reitet, weil man da nichts zu entscheiden hat. Also so läuft halt das Box-Business. Und wenn die das immer noch nicht verstanden haben, dann braucht man sich halt dann auch nicht über die Folgen so zu wundern, ne? Wenn die anderen das halt das Spiel ein bisschen besser, den Gameplan ein bisschen besser umsetzen. So läuft es halt leider im Boxen, auch wenn ich das jetzt nicht gut finde, aber mit den Jahren versteht man ja so, wie das alles funktioniert.
Trotzdem bricht dann doch mal immer irgendwo mal die Emotion durch, denke, warum gucke ich mir das überhaupt noch an?
Aber zumindest Sturm gegen Feigenbutz finde ich auf jeden Fall sehr trotzdem für Deutschland interessante Abwechslung, auch wenn du jetzt wieder vielleicht für dich dann Sturm jetzt auch schon eher der Boxopa ist, ne? Der ist jetzt auch 41. Aber Richtig. Trotzdem ist der spannend, ist der Kampf, finde ich, trotzdem spannend. Oder?
Ja, also es ist auf jeden Fall eine nette Ansetzung. Ich meine, Sturm hat seine beste Zeit lange hinter sich. Nichtsdestotrotz darfst du ja nicht vergessen, er ist ein wirklich gut ausgebildeter Boxer. Auch wenn er diese Leistungen in den letzten Jahren seiner aktiven Zeit nicht mehr so zeigen konnte. Feigenbutz hat in seinem letzten Kampf gegen einen passablen Gegner nochmal eine Steigerung seiner Leistung gezeigt. Muss man ihm auch anrechnen. Von daher finde ich das jetzt schon interessant, wie das jetzt rauskommen kann. Feigenbutz ist ein sehr physischer Gegner. Er hat im letzten Kampf auch deutlich an seinem Jab gearbeitet, den er deutlich besser und sauberer schlägt als früher. Von daher bin ich gespannt, wie da auch ein alter Sturm mit umgeht. Von daher, bevor ich jetzt in weitere Details eingehe.
Auf wen würdest du dich dann festlegen? Wenn du jetzt dich entscheiden müsstest, jetzt. Wer jetzt gewinnt den Kampf? Also zu wem würdest du tendieren? Also ich würde zu Feigenbutz leicht tendieren, glaube ich. Leicht, weil ich einfach für die Jugend und für seine Entwicklung, zuletzt, er hat sich halt extrem gesteigert und ich denke mal, dass einfach Feigenbutz nochmal eine ganz andere Nummer wird als der letzte Gegner von Felix Sturm.
Die Kondition etc., die wird bei der Jugend liegen. Das Talent und die boxerische Klasse liegt bei Sturm. Jetzt hat er natürlich gegen Timo Rost gewonnen, aber machen wir uns jetzt auch nichts vor. Timo Rost, kein Hate, aber ist halt, ja.
Von dem ging halt auch keine so große Gefahr aus, ne, die ganze Zeit. Deswegen, da musste er halt auch nicht aufpassen oder so, sich eigentlich zu fangen
und
so.
Richtig. Der hat jetzt nicht irgendwie einen Aspekt im Stil von Timo Rost ist jetzt irgendwie da drin, wo du sagst, das wird einem gut ausgebildeten Boxer wie Sturm gefährlich werden. Der ist nicht sonderlich hart in seinen Treffern, der ist nicht besonders variabel, der ist nicht besonders schnell, weiß der Geier was. Da ist jetzt nichts überdurchschnittlich drin gewesen. Während bei Feigenbutz schon halt die Physis da ist. Und verdammt lange Arme. Muss man ja wirklich sagen, Feigenbutz hat ja echt die Arme von einem Gorilla. Ja, wenn du überlegst, verhältnismäßig klein, 1,76 m, wie lange Arme der hat und dann noch die Power dabei, die überdurchschnittliche Kraft, also das ist schon ein Attribut, da muss Sturm vorsichtig sein. Trotzdem ist ja immer dieses große Aber, Sturm ist halt einfach der deutlich besser ausgebildete Boxer. Ich will mich da jetzt noch nicht festlegen. Das mache ich dann, wenn es soweit ist.
Natürlich ist eigentlich Felix Sturm auf jeden Fall könnte er einen Feigenbutz auch ausboxen, 12 Runden. Also das kann er so, die Skills hat er. Aber ich sehe halt so, einfach den letzten guten Gegner hat er einfach 2016, er ist 42 Jahre alt und sein letzter Gegner ist halt nicht ansatzweise irgendwie, hat einen Einsternkampf geliefert, so wo er halt jetzt auch nicht ihn vorzeitig besiegt hat. Das spricht halt so ein bisschen gegen ihn, aber er kann sich natürlich auch noch steigern und ich denke, er hat auch nicht alles gezeigt, was er vielleicht kann, so, das denke ich auch. Deswegen, ja, es ist wirklich schwer, sich festzulegen, aber ich würde jetzt gerade heute leicht zu Feigenbutz tendieren, kann sich vielleicht aber auch noch ändern, wenn der Kampf stattfindet. Und ich denke, die warten halt auch noch wegen diesen ganzen Corona-Beschränkungen und so, wo sie das dann machen, ob Zuschauer zugelassen sind oder nicht und wo sie das übertragen. Ja, bei Bild Plus wahrscheinlich, weil es ja Universum ist. Aber wahrscheinlich warten sie trotzdem, damit sie den Ort dann genauer bestimmen oder ob sie es halt wieder in ihrem Gym machen.
Wo wir gerade von Universum sprechen. Wir haben ja letzte Woche auch über die Meldung gesprochen, dass Christian Thun sich von Universum getrennt hat, beziehungsweise Universum sich von Christian Thun. Und wir auch uns selbst gefragt haben, was ist denn da jetzt genau Sache, weil wir das nicht so wirklich einschätzen konnten. So, jetzt hat die Legacy Sports Management oder das Legacy Sports Management, das Christian Thun betreut, eine Pressemitteilung veröffentlicht, die ich einmal kurz zitieren möchte. Die derzeit in der einschlägigen Sportpresse virulente Mitteilung der Universum Box Promotion, man hätte sich von Schwergewichtlern Christian Thun vornehmlich aus Gründen sportlicher Leistung getrennt, ist falsch. Einnehmlicher Aufhebungsvertrag bei Universum ist Grundlage der Trennung. Thun hat 6 Profikämpfe bestritten und alle gewonnen. Eben deshalb und auch mit Blick auf das Alter von Christian Thun habe man sehr engagiert, sowohl sportlich als auch geschäftlich, auf ein Vorankommen hingearbeitet. Legacy Sports Management habe sodann die Entscheidung getroffen, Thun aus dem Vertrag herauszukaufen, um konkrete Gespräche mit den Big Five-Veranstaltern in den USA zu führen. So, das liest sich ja jetzt, wenn man das so liest, schon deutlich anders als das, was jetzt auf rtl.de zu lesen war.
Naja, auf jeden Fall haben sie sich ein bisschen, sie haben sich halt professioneller geäußert. Aber am interessantesten ist ja eigentlich, dass sie halt auch sagen, hier entgegen der Darstellung von Universum Box Promotion sind große Kämpfe jetzt der nächste logische Schritt. Also das Universum halt nicht die Kämpfe anscheinend veranstalten wollte oder auch nicht wirtschaftlich nicht gewillt oder in der Lage war, halt die nächsten Schritte voranzutreiben. Das heißt wahrscheinlich auch teurere Gegner ihnen vorzusetzen oder woanders, wo es halt mehr Geld kostet, quasi in Amerika oder sonst wo. Dass das wahrscheinlich dann auch ein bisschen zu Streit oder sonst was geführt hat. Aber witzig ist auch, dass sie halt schreiben, über die Aufhebung wurde Stillschweigen vereinbart. Da denke ich mir auch so, was ist denn mit denen los? Also hallo, wenn du dich von, also ich meine, das kann man jetzt auch nicht erwarten. Man muss jetzt mal Universum in Schutz nehmen, auch wenn die gerade nicht so gut aussehen. Aber wenn du einen Boxer unter Vertrag hast bei einer Box-Promotion, dann kann dir nicht irgendein Management sagen, wenn der sich plötzlich trennt, dass du das nicht der Presse kundtun darfst und dann darüber schweigst. Also ich meine, irgendwann wird dich ein Journalist fragen, ja, was ist denn eigentlich mit dem Schwergewichter Christian Thun? Warum boxt er denn nicht mehr auf euren Events? Und dann mussten sie darüber stillschweigen irgendwie, dürfen sie nicht mehr drüber reden. Natürlich muss man das bekannt geben, wenn er sich trennt. Also das
ist ja, aber nicht über die Gründe.
Ja, da steht nur, über die Aufhebung wurde Stillschweigen vereinbart. Also über die Vertragsveraufhebung. Und das muss man natürlich bekannt geben, weil will man das im Sande verlaufen lassen? Also natürlich muss man sowas bekannt geben. So, also das ist total verrückt, so dass man da irgendwie sowas überhaupt sich ausdenkt. Aber es scheint trotzdem irgendwelche Streitereien noch gegeben zu haben, weil sonst wäre Ismail Özen Otto nicht so entzürnt gewesen über Christian Thun und hätte sich in dermaßen kritisch geäußert und sich irgendwelche Sparringssachen entweder ausgedacht oder ausgeplaudert. Man weiß ja nicht, was da stimmt. Ich meine, man kann ja viel in die Welt setzen. Aber so, das klingt nicht nach so einvernehmlicher Trennung. Weil dann ist man nicht so sauer, ganz einfach.
Ja. Wie so bei also Mitteilungen, wenn irgendwelche Boybands oder Girlbands sich auflösen. Wir bleiben Freunde.
Genau,
wir von bleiben wegen.
Freunde. Für immer in Kontakt und so. Ja. Aber ist auf jeden Fall, ja, ist halt schade so für den deutschen Boxsport, dass man ihn halt dann nicht mehr sieht, aber wird seine Gründe haben, ne? Es ist halt so, war ein kurzes Vergnügen und ist natürlich für Universum traurig, weil da müssen sie sich jetzt wieder ein anderes Zugpferd irgendwie suchen, auf das sie setzen können, weil ich denke, sie haben schon geplant, dass sie ihn jetzt so ein bisschen gerade als Schwergewichtler da so aufbauen wollen, aber
Ja, vor allem
dann muss man bessere Verträge machen, wo die Leute sich halt nicht so verabschieden können. Ja. Also keine Ahnung, ist halt auch deren Schuld so im Endeffekt.
Ja. Der Mann, vor allem darfst du ja nicht vergessen, der hat jetzt, stand jetzt 6 Kämpfe, bei Vertragsbünden waren es 4 Kämpfe. Dass der aufgebaut werden muss, liegt doch auf der Hand. Wenn du nicht gerade Wassily Lomachenko bist, musst du einen Aufbau haben. Das ist so.
Ja, das wussten die auch. Also ich meine, die bauen ja auch ihre anderen Boxer auf. Also das ist halt, natürlich hat Corona vielleicht das ein bisschen jetzt so ein bisschen ein paar Veranstaltungen verhindert oder so, aber bei Universum sind in letzter Zeit auch wirklich viele verschoben worden oder abgesagt oder irgendwie dann hat sich alles verändert und so. Also es war schon so, dass da in letzter Zeit recht viel so in die Richtung ging, ne? Und dann auch in Amerika die Kämpfe dann irgendwie auch nicht so stattfanden. Ja, hat wahrscheinlich verschiedene Gründe, aber irgendwann merkt man vielleicht dann auch, dass man damit dann auch nicht so weit kommt. Aber im Endeffekt weiß jeder, dass du jeden... Ich meine, Ladue kriegt jetzt auch nicht irgendwelche Bombengranaten da vorgesetzt, ne? Also ich meine, alle werden da aufgebaut und alle haben jetzt nicht so gleich die schwersten Leute vor sich, sondern alle werden einigermaßen, vielleicht nicht alle, bei manchen hat man sich vertan, weil man da die falschen Gegner ausgesucht hat, aber erstmal teilweise ein bisschen vorsichtig aufgebaut.
Kommen wir vielleicht noch zu der letzten Nachricht. Die Argon Sports Box Promotion will jetzt bald einen eigenen Interview-Pay-Per-View-Kanal aufbauen, wo sie dann zukünftig ihre Veranstaltungen überträgt. Boah, also per se jetzt mal so aus dem Kontext gerissen, hört die sich ja nicht schlecht an. Man kann jetzt mal sagen, hey, wir versuchen mal was, wir müssen was tun, wir müssen das irgendwie rausbringen. Aber die Sache ist halt, wer guckt das? Weil so gut Jack Kulka als Boxer auch ist, er zieht halt einfach keine Leute. Und wenn du jetzt nicht mehr auf, jetzt muss ich mal kurz Revue passieren lassen. Argon hat doch, glaube ich, mal auf, wie heißt nochmal die Rundfunkanstalt in Berlin und Brandenburg?
RBB. Ja, stimmt, haben die sie mal eine kurze Kooperation.
Genau, da haben die ja veranstaltet. Dann haben die doch auf Bild.de veranstaltet. Der Kampf zwischen Kulkay und Baru lief auf Sport 1. Also das heißt, die haben ja auch diverse Partner jetzt schon durch. Und dann gehen die jetzt dahin und wollen einen eigenen Pay-Per-View-Kanal aufmachen. Oh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gut läuft. Ich meine, ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Aber so aus der Vorstellung raus sehe ich das eher pessimistisch.
Ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wer ihnen die Idee in den Kopf gesetzt hat, weil ich meine, dafür haben sie einen viel zu kleinen Stall, erstens. Also das fängt schon da an. Da fehlen ihnen wirklich ein paar Boxer, um da regelmäßig Sachen zu produzieren. Zweitens, das ist einfach eine Entscheidung, was so ein bisschen an den Boxfans vorbeigeplant wird, weil die Boxfans sind einfach genervt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt aus meiner Perspektive einfach rede, ich habe einfach keinen Bock, noch irgend so einen Streamingdienst irgendwo mich überhaupt da anzumelden. Es geht auch gar nicht darum, ob das jetzt 1, 2 oder 3 Euro kostet. Aber es ist halt, doch, es geht natürlich auch im Endeffekt auch, natürlich kommt drauf an, wie teuer das dann auch wäre. Aber es ist auch einfach nervig. Du hast The Zone, dann hast du Bild Plus. Ich meine, die andere Leute haben dann meistens noch irgendwie Amazon Prime, Netflix wegen anderen Sachen und so. Das zählt ja, das sind zwar keine Boxen, aber das zählt trotzdem dazu. Du musst dich überall immer anmelden, überall musst du dann monatlich was zahlen. Und ich meine, was haben die da für Kämpfe, wo sie denken, dass sie da so große Einschaltquoten kriegen? Und also ich meine, sie können ja nicht immer irgendwie Jamal Saidi gegen Feigenbutz oder so zeigen, was viele Leute anziehen wird. Also ich meine, da musst du schon so... und ich kenne wirklich einige, wo mich die Kämpfe interessieren bei Argon, aber ich meine, die haben doch kaum Präsenz, so, das kostet Geld, da so ein Fernsehteam irgendwie aufzustellen, dann frage ich mich, wen sie da als Kommentator verpflichten, am besten kommentieren sie noch ihre Kämpfe selbst, damit keiner was Falsches sagt, also da
kommt ja auch... Ja, Don King macht's vor.
Ja, genau, da merkst du ja auch, da schaltest du doch sofort ab, sowas will doch kein Mensch sehen. Ob die sich dann wirklich so kritische Stimmen holen, die auch die Kämpfe echt kommentieren, ist ja dann auch sehr fragwürdig, weil glaube ich auch eher nicht. Das wird wahrscheinlich der Teammanager, Dr. Strickroth, dann ihre eigenen Kämpfe kommentieren oder so. Keine Ahnung, also ich meine, in welche Richtung sollte es gehen? Ich würde mir das wirklich... Natürlich unterstütze ich so Argon gerne und so, aber für mich ist es halt klar... Wenn die da irgendwie mithalten wollen mit dieser Idee, dann müssen die auf jeden Fall mindestens wie The Zone oder Bild Plus ihre Boxveranstaltung übertragen. Und daran zweifle ich, dass das einfach auf diesem Niveau stattfinden kann. Und alles andere will einfach keiner sehen. So, auf jeden Fall nicht dafür Geld bezahlen. Also selbst Leute, also wir haben ja vorhin darüber geredet, so dass selbst kostenlose Kämpfe, die wir auf YouTube sehen, manchmal eine Zumutung sind, sich die 12 Runden lang anzugucken. Dafür hat man halt nichts gezahlt. ich will dir nicht unterstellen, dass sie da Kämpfe auf diesem Niveau zeigen, aber man kann halt nicht immer nur Top-Fights da präsentieren und im Endeffekt lohnt sich das finanziell für die überhaupt nicht. Ich meine, wenn Runfighting das nicht geschafft hat, so, da muss man sich halt auch fragen, warum sollte das jetzt Argon-Sport, wo noch nicht mal irgendwelche Presseleute, die sich auskennen, eigentlich im Team mit drin sind, das schaffen so. Also da muss man das wirklich in Frage stellen, weil so die Leute geben halt nicht mehr so viel Geld aus für diese Pay-Per-Views. Und Deutschland ist sowieso schon immer ein sehr schwieriger Markt für Pay-Per-Views im Boxen gewesen. Selbst wenn Floyd Mayweather kämpft oder so. Die Leute sind immer so, warum soll ich dafür was zahlen? Warum soll ich 10 Euro zahlen? Das ist hier einfach eine ganz andere Kultur. Und wer das nicht mitbedenkt, weiß ich nicht, macht da irgendwelche Entscheidungen an den Köpfen vielleicht der Leute vorbei. Aber natürlich wünsche ich ihnen viel Glück und sie können es ausprobieren. Aber ich glaube daran halt eher nicht, wenn das Niveau nicht stimmt.
Ich könnte jetzt wieder zu so einem Wutbürger ansetzen, oder so. Was? Die wollen dafür 5 Euro? 5 Euro genau. Wollen die? Was man da früher hätte alles kaufen können? 5 Euro!
Früher war es umsonst im Fernsehen. Ja, ist halt so. Das Einzige, ja, es ist halt wirklich, im Endeffekt, Pay-Per-View ist halt auch nicht das Gleiche wie im Fernsehen. Ich meine, wenn man schon RBB hatte, warum ist man da überhaupt weg? Also das ist ja schon die Frage. Das ist eine, natürlich für Berlin, Brandenburg ist es eine große Plattform, so. Es ist öffentlich-rechtliches Fernsehen, so. Warum bleibt man da nicht? Das ist ja, und warum trennt man sich ständig von neuen Partnern? Das spricht nicht unbedingt für Argon. Das spricht eher dafür, dass man mit den Leuten nicht klarkommt, einem irgendwas nicht passt oder man da Streitigkeiten hat. Deswegen, man sollte eher probieren, da zu bleiben bei einer guten Plattform, was auch Leute sehen, die nicht Boxfans sind, die das zufällig einschalten, damit man seinen Sport ein bisschen populärer macht und nicht in so eine Nische jetzt wieder reinfallen, wo sowieso nur Fans von Jake Kulkai einschalten, von Gualtieri einschalten, Björn Schicker einschalten. Also das sind zu wenige. Wir brauchen eine größere Plattform einfach. So, das ist halt, auch die Boxer wollen das eigentlich, brauchen das, weil ich meine, niemand bezahlt zufällig so einen Channel. Das ist einfach der falsche Weg, so.
Ja, vielleicht hat ja DAZN mal irgendwann nachsehen und sagt, ach komm, für ein paar Euro nehmen wir euch mit rein.
Ja, das zum Beispiel wäre richtig gut für die, weil erstmal hätten sie auch nicht so viel Stress mit der ganzen Organisation.
Ich hab's, weißt du was? Es müsste kein Matchroom-Titel geben, es müsste einen DAZN-Titel geben.
DAZN-Titel, stimmt, das wäre gar nicht so schlecht, weil die sind so ein bisschen außen vor und die können dann auch entscheiden, was dann übertragen wird und so und ja, stimmt, das wäre auch ganz gut. Aber die Frage ist halt, ob da jetzt so Leute sitzen, die da das so gut einschätzen können. Die müssen sich da schon auch von ein paar Experten, glaube ich, beraten lassen, weil ich glaube, die sind jetzt nicht so, da arbeiten jetzt nicht nur Boxexperten, ne? Da muss man da schon ein größeres Team aufbauen, wenn du da wirklich wie ein Verband quasi das so verbandsmäßig gründen willst.
Ich kenne jemanden, der in Berlin sitzt und an sowas Interesse hätte.
Ja, aber die sind ja nicht in Berlin. Da müssen sie eher, ich glaube, die sind in Bayern, in München. Da wäre er der Tommy in der Nähe. Die müssen ihn wieder für Boxen begeistern. Er hat sich ja schon zu UFC verabschiedet, quasi. Nee, aber sie könnten, also es wäre eine gute Idee. Also es ist vielleicht sogar besser als den Eddie Hearn-Titel. Sollten wir vielleicht mal DAZN vorschlagen, ob sie sowas nicht gründen wollen. Wir stehen hinter ihnen.
Gut, liebe Hörer, das soll es für diese Woche gewesen sein. Nächste Woche machen wir wieder eine Sonderausgabe für euch, aufgrund mangelnder großer Kämpfe. Die Sonderausgabe, wir verraten noch nicht allzu viel, hat aber auf jeden Fall ein bisschen, sagen wir mal so, Diskussionsbedarf. Sie hat deutsche Beteiligung und, davon gehen wir sowieso aus, dürfte für euch sehr interessant sein. In diesem Sinne, haut rein, bleibt gesund, wir hören uns beim nächsten Mal, macht es gut, tschüss.
Adios.
The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast.de